Hallo und herzlich willkommen zu deinem Zukunftspodcast, dem Podcast über Zukunft, Innovationen und inspirierende Erfolgsgeschichten. Ich bin Sven Gaborjanski, Zukunftsforscher, Leiter des größten Zukunftsinstituts in Europa und, wenn du willst, dein Zukunftscoach. In diesem Podcast will ich dich unterstützen, deine bestmögliche Zukunft zu erkennen, zu entwickeln und zu erreichen. Denn deine Zukunft beginnt jetzt. Also, los geht's. Heute habe ich in unserem Zukunftsmacher-Podcast einen echten Zukunftsmacher eingeladen. Also einen, der nicht nur redet, sondern der mehr als 35 Jahre tatsächlich die Zukunft der deutschen, und nicht nur der deutschen, Medien- und Verlagsbranche mitbestimmt hat. Und wenn ich sage nicht nur der deutschen, dann heißt das, dass er für viele Länder Verantwortung hatte, unter anderem für China und so weiter. Also jemand, der tatsächlich 35 Jahre lang Zukunft gemacht hat in einer Branche, die tatsächlich sich neu erfunden hat, neu erfunden musste vielleicht sogar in den letzten Jahren. Und wie das geht, welche Erfahrung er dazu gesammelt hat und was er weitergibt an andere Zukunftsmacher, das hat er in ein Buch geschrieben. Dieses Buch ist gerade rausgekommen. Dieses Buch heißt Fit für die Zukunft von unserem heutigen Podcast-Gast Jörg von Heimburg. Herzlich willkommen.
Ja, schön. Schön, dass wir sprechen.
Ja, wir wollen ein bisschen über das Buch sprechen, aber natürlich auch ein bisschen über persönliche Erfahrungen. Und deshalb falle ich wie immer in meinen Podcasts eigentlich immer so am Anfang mit der Tür ins Haus. Wir reden über die Zukunft, fit für die Zukunft. Freuen Sie sich auf die Zukunft ganz persönlich? Ist das was Schönes für Sie?
Ja, natürlich. Ich habe ja, wie Sie schon erwähnt haben, lange die Zukunft mitgestaltet und bin nach wie vor dabei. Zukunft ist ja eigentlich was Schönes und vor allen Dingen dann, wenn wir die Welt, wenn wir eine Vision haben, dass die Zukunft eigentlich oder wir die Welt verbessern wollen. Und da gibt es ja nun heute sehr viele Themen, die sehr, sehr wichtig sind, ob wir das in der Pandemie sehen, ob wir das beispielsweise in dem Umstieg und Transformation der gesamten Wirtschaft und der Umwelt sehen. Und da gibt es so viele tolle Aufgaben, die man mit Begeisterung angehen kann. Und ich glaube, das ist einer der wichtigen Themen, dass man vor der Zukunft eben nicht Angst hat, sondern dass man sich freut auf die Zukunft. Die Fakten und Tatsachen annimmt und die Realitäten auch positiv akzeptiert, um dann daraus ein besseres Leben für uns alle zu machen. Und wie schon gesagt, immer wieder mit der Pandemie und mit der Zukunft und der Natur kann man nicht unbedingt sehr gut verhandeln. Das steht also, ist kein verhandelbares Thema, sondern wir müssen uns jetzt wirklich bewegen. Und da gibt's auch kein Ja, aber und ja, wir können doch und wir haben noch Zeit, sondern es brennt und wir müssen jetzt in der Tat die Zukunft so gestalten, dass wir wirklich in Zukunft und unsere zukünftigen Generationen auch auf diesem Erdball noch vernünftig leben können.
Da steigen wir gleich ganz tief ein in diese Themen, auch in die Details, in die Einzeldetails. Aber vielleicht zum Anfang nochmal die Frage: Was muss man über Jörg von Heimburg wissen? Wer den Namen vielleicht noch nicht gehört hat, was muss man wissen, um Sie sozusagen in die richtige Schublade im eigenen Kopf zu stecken?
Naja, ein ganz interessant. Ich bin ja geboren in einem kleinen bayerischen Dorf, Hugelfing, und bin dann im Prinzip nach München gekommen, habe dort studiert, Betriebswirtschaft studiert, nebenher natürlich schon das eine oder andere gemacht und bin dann eigentlich schon immer in der Medienlandschaft gelandet, weil Medien eben was Lebendiges, Aktives sind, was mir immer schon sehr viel, was sehr viel Sinnstiftendes für mich getan, bewirkt hat. Am Anfang war ich bei einem Buchverlag und habe dort im Prinzip ganz neue Vertriebswege, ganz neue Produkte entwickelt und habe dort im Prinzip den Verlag zusammen mit dem damaligen Chef, es war ein kleiner Verlag, zu ganz großer Größe gebracht. Bin dann zu einem Technologiemedienhaus gegangen, damals Markt und Technik, habe dort viele interessante Jobs gemacht. Also Vielfalt war mir immer wichtig. Was mir immer wichtig ist, ist Mut. Ich bin ein kritischer Geselle. Also wie Popper sagte, Kritik ist der Motor des Fortschritts. Das ist ein zentrales Thema für mich. Ich habe auch in meinem Buch geschrieben, Deutschland oder die Welt braucht mehr Hofnarren, die im Prinzip der Politik und den Menschen eigentlich auch die Realität immer vor Augen führen. Und dann bin ich eben zu IDG gekommen und habe dort einen fantastischen Gründer kennengelernt, Pat McGovern, der leider vor einigen Jahren gestorben ist und schon in den 60er Jahren ein Globalist war, ein Mensch, der immer weltweit gedacht hat, ein Medienunternehmen weltweit aufzubauen, im Sinne des dezentralen Unternehmertums. Also Entrepreneurship, Dezentralität, Business is local, war ein zentrales Thema, was damals ein sehr großer, sehr mutiger Schritt war, weil damals gab es diese großen Trusts wie Shell und so, und die sind über die Welt gegangen mit einer einheitlichen Strategie. Und das hat er genau anders gesehen, weil er gesagt hat, die Bedürfnisse, die Lesebedürfnisse, die Informationsbedürfnisse der Menschen in den unterschiedlichsten Kulturen weltweit ist eben sehr unterschiedlich und divers. Und das war damals schon bahnbrechend. Und so ist Pat McGovern, hat sich alle 10 Jahre eigentlich neu entwickelt, hat erst Medien gemacht, dann hat er Events gemacht, dann hat er weltweit Marktforschung gemacht, dann ist er nach China 1980 gefahren und hat dort im Prinzip die Lizenz bekommen, dass wenn alle Medienhäuser, die international nach China kommen, müssen über IDG da reinkommen, hat dann zu Ende der 2000er Jahre ein Startup und also ein Venture Business aufgebaut, und IDG hat damals Baidu und viele andere große Unternehmen an die Börse gebracht. Also das war ein Visionär, der wirklich mit sehr viel Entrepreneurship seine globale Vision dort ausgerollt hat. Und das hat mir sehr stark gefallen und hat mich natürlich auch sehr stark geprägt.
Ist das auch dieser Pete McGovern, ist das auch der Mensch, wo Sie sagen würden, von dem habe ich in meinem Leben am meisten über die Zukunft gelernt? Oder gibt es da noch eine andere Person im Leben, die noch zukunftsweisender
war? Ich glaube, ja, natürlich, das ist so. Nachdem er schon in den 60er Jahren ja immer seine Vision dargestellt hat und die er dann alle 10 Jahre im Prinzip realisiert hat, Step by Step, ist das natürlich schon so. Und wenn Sie sich vorstellen, der Name allein schon, International Data Group ist die Abkürzung, oder IDG ist die Abkürzung für International Data Group. Und wenn Sie sich vorstellen, dass ein Mensch, der in den 60er Jahren die Firma gegründet hat, schon damals darüber nachgedacht hat, dass Daten das Gold der Zukunft sind und das auch schon in den Namen integriert hat, dann zeigt das, wie visionär dieser Mensch war, der übrigens auch seine Unternehmen dann in eine Stiftung gegeben hat, den Pat McGovern Brain Institute gegründet hat mit dem MIT zusammen. Und dort forscht zu Gehirnkrankheiten und so weiter. Und das auch wieder weltweit und global. Ja, in der Tat, das war ein wichtiger Mensch. Und was man immer wieder sagen muss, wenn man über Zukunft redet, dann sage ich immer wieder, ist wichtig, dass man Kinder hat. Da zeigt sich der nicht nur da, aber da zeigt sich auch der Wert dieser Kinder, weil man damit hautnah die Zukunft vermittelt bekommt und natürlich auch konfrontiert wird mit der Zukunft und sich auseinandersetzen muss, jeden Tag wieder in vielen Debatten und Auseinandersetzungen, wie die Zukunft ausschauen müsste und wie wir uns bewegen müssten, um dahin zu kommen.
Ja, Ja. Nun reden wir heute über das Buch Fit für die Zukunft, 12 Strategien für nachhaltigen Unternehmenserfolg. Also 12 Strategien, sehr, sehr konkret beschrieben. In einer Rezension habe ich gelesen, nicht von mir, sondern von einem anderen Journalisten, Lebenshilfe für Manager. Und tatsächlich ist das so ein bisschen. Es sind also nicht nur so reine Strategien, sondern tatsächlich Tipps, die ja wahrscheinlich nicht nur für das Managen eines Unternehmens wesentlich sind, sondern auch für die Entwicklung der eigenen Person. Und gleich die erste Strategie sozusagen, ja, die beschrieben wird, die Sie beschreiben, die fängt interessanterweise nicht bei was weiß ich beim Unternehmen an oder mache die Strategie oder mache jene Strategie, sondern die heißt bei sich selbst anfangen. Wieso?
Naja, weil es ist ja so, wir sind ja alle als eine Person eingebettet in einer großen Gemeinschaft und Gesellschaft. Und natürlich ist es wichtig, dass man erstmal ja sich selbst verortet. Wo steht man eigentlich? Wo will man stehen? Auch in der Zukunft. Und da spielt natürlich eine große Rolle, was man eigentlich für Stärken und für Schwächen hat. Das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt für mich immer schon gewesen. Denn was ich immer wieder erlebt habe, dass ich gesehen habe, dass Menschen eigentlich mehr ihre Schwächen ausleben als ihre Stärken. Und das ist natürlich ein persönliches Drama, um das mal so zu sagen, oder wirtschaftlich gesehen vollkommen ineffizient. Sondern was ja doch wesentlich besser ist, wenn wir in einer Gemeinschaft, ob das ein Unternehmen oder eine Gesellschaft oder eine Familie ist, wenn wir unsere Stärken ausleben können und die Schwächen eher jemand anders übertragen können, der diese Schwächen aufnimmt und sie zu Stärken macht. Und das nenne ich dann in so einem bestimmten Sinn auch komplementäres Verhalten und komplementär zu besseren Ergebnissen kommen. Das ist doch unser Leben ist so komplex geworden. Wir können alleine es selbst nicht machen in vielen Bereichen. Ob das jetzt in der Wirtschaft ist, in der Transformation der Wirtschaft oder hin zur Dekarbonisierung. Das ist alles ein Thema, was wir zusammen machen. Das Leben ist komplex und es kommt immer auf den Einzelnen erstmal an. Und da ist es wichtig, dass jemand, der seine Stärken lebt, der macht eigentlich sein Handeln Spaß, weil er im Prinzip, und da sehe ich zum Beispiel Sie ja auch sehr stark, ne? Sie haben ja vorhin gerade bestätigt, Ihr Beruf macht Ihr Spaß, es ist eine Leidenschaft. Warum? Weil Sie natürlich das, was Sie machen, gerne machen und auch eine richtige Stärke haben daran. Und ja. das Problem, einer Haupt meiner Kernsätze ist, dass man eben Schwächen delegieren muss und Stärken behalten muss als Führungskraft. Aber das Problem ist manchmal, dass es genau umgekehrt läuft, dass Menschen ihre Stärken delegieren und ihre Schwächen behalten. Wissen Sie warum? Es ist recht einfach, weil wenn
ich... Kann man besser kontrollieren, oder?
Genau, wenn ich die Stärken delegiere, die kann ich dann kontrollieren. Da kann ich dem Menschen direkt genau sagen, was er machen soll. Ich habe alles unter Kontrolle. Während wenn ich die Schwächen delegiere, dann was ich dann brauche ist, ich brauche Vertrauen in den Menschen, dem ich das delegiere. Vertrauen. Und das ist was glaube ich, in dem heutigen Management nach wie vor nicht wirklich so stark vorhanden ist. Vertrauen heißt natürlich dann auch Stärke, also Vertrauen auf die Stärke von sich selbst und Vertrauen auf die Stärke der anderen.
Ja, ja, ja. Jetzt dieses bei sich selbst anfangen. Ich ehrlich gesagt, ich habe ja auch relativ häufig in Unternehmen, in deutschen Unternehmen mit den Strategieleuten zu tun und den Innovationsleuten und so weiter. Also durchaus Managern, Top-Managern und Managerinnen natürlich. Und ich sag's mal vorsichtig, ich habe nicht immer das Gefühl, dass diese Menschen sich ihre Aufgabe, ihre Position selbst ausgesucht haben. Also, dass sie selbst sozusagen in der Lage waren, sich dorthin zu stellen, wo sie die größte Leidenschaft empfinden, sondern sie wurden halt irgendwie im Unternehmen durch irgendwelche Sachen da eben auf diese Position gestellt. Ist ja manchmal sogar im Fußball so, ja. Also, Sie leben in München, der Kimmich, der spielt auch nicht immer auf seiner Lieblingsposition. Ne?
Ja, das habe ich noch nie verstanden. Dass man Fußballer beispielsweise oder auch Menschen, die in einem Unternehmen sind, bewusst auf eine Position stellen, wo sie nicht ihre Stärken ausleben können. Das ist vollkommen kontraproduktiv. Und das sehen Sie in jedem Fußballspiel auch. Und insofern ist es eigentlich wichtig, dass so eine Mannschaft mindestens doppelt besetzte Stärken auf jeder Position hat. Und ich kann nicht einen Verteidiger in den Sturm bringen und umgekehrt. Natürlich kann der kann bestimmte Themen lernen, aber er wird nie eine Leidenschaft entwickeln. Und die Leidenschaft ist das, was das entscheidende Plus bringt, den Mehrwert, den wir heute brauchen in dieser hochkomplexen, schwierigen Gesellschaft, wo wir eben die Welt verbessern wollen, wo wir bestimmte Themen, die wir heute auf dem Tisch haben, sehr, sehr schnell verändern müssen. Und das geht nur mit Leidenschaft, Expertise, Know-how und wie gesagt Anerkennung auch der Fakten. Da hapert es ja auch schon immer, weil viele Menschen sich ja nicht verändern, weil sie die Faktenlage verniedlichen oder überhaupt nicht sehen. Und das ist natürlich die Basis, um sich dann zu verändern.
Ja, da sind wir bei einem anderen Punkt, bei einem sehr wichtigen, aus meiner Sicht sehr wichtigen Punkt. Um die Faktenlage anzuerkennen und sie richtig zu haben, muss ich ja messen, muss ich ja Dinge, und das ist auch eine der 12 Strategien, möglichst alles messbar machen, was ich sehr, sehr gut nachempfinden kann und nachvollziehen kann. Nur gibt es eben, oder haben wahrscheinlich viele das Gefühl, dass nicht alles messbar ist und dass die Sachen, die nicht messbar scheinen, vielleicht sogar die liebsten sind, weil da kann ich mein Bauchgefühl sozusagen in Positionen bringen, und mein Bauchgefühl ist ja was ganz Tolles. Also diese Diskrepanz zwischen Bauchgefühl und Messbarkeit, die scheint mir aus meinem eigenen Erleben ein großes Thema zu sein. Wie haben Sie das gemacht? Wie haben Sie in Ihrer Tätigkeit versucht, alle Dinge messbar zu machen?
Ja, das ist gerade im Medienbereich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Weil Sie müssen sich ja vorstellen, im Medienbereich werden ja Produkte gemacht, die entweder im Online minütlich, stündlich, täglich verbessert werden können oder an die Bedürfnisse, an die Leserbedürfnisse der Kunden exakt ausgerichtet werden können. Oder auch ein Printmagazin. Das ist ja der Vorteil gegenüber beispielsweise einem Auto, dass Sie 6 Jahre lang planen müssen und dann wird es produziert. Eine Zeitschrift oder ein digitales Produkt können Sie minütlich, sekündlich ändern. Und wir haben damals schon in den 90er Jahren, vielleicht ein kleines Beispiel, war die PC Welt unter meinem Beritt, das war eine PC-Zeitschrift, die praktisch irgendwo auf Position 8 war. Und die Chip damals war auf Position 1 und der damalige IDG-Manager, der mich eingestellt hat, hat gesagt, also entweder du schaffst es, die zu Nummer 1 zu machen, oder nach 8 Monaten bist du wieder gefeuert. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist eine interessante Aufgabe, ich versuche die mal. Und was ich damals gemacht habe, ist, wir haben konsequent die Lesebedürfnisse jeder einzelnen Seite des Heftes eines Magazins abgefragt. Jede einzelne Seite. Hast du es gelesen? Wie viel hast du gelesen? War es nützlich? Willst du mehr? Willst du weniger? Und dann haben wir praktisch einen Index aus diesem Heft gemacht. Also der größte Index wäre 10.000 gewesen. Und wir haben angefangen mit 4.000, 5.000. Was interessant war, wir haben dann gesehen, dass es Artikel gibt in diesen Zeitschriften, die überhaupt nicht gelesen werden. Und man schreibt die mit derselben Mühe wie die Artikel, die zu 100% gelesen werden. Und was wir dann gemacht haben, wir haben Zeitreihen, wir haben das 5, 6 Jahre gemacht. und haben im Prinzip diesen Index, den wir Performance-Index genannt haben, bis auf 6.000, 7.000, 8.000 gebracht und haben, was haben wir gemacht? Wir haben konsequent das weggelassen, was nicht gelesen worden ist. Und wir haben konsequent das verstärkt, was oben in den ersten 3, 4 Artikeln gerankt worden ist. Und so haben wir diese Zeitschrift PC Welt 1995 dann zur Nummer 1 gemacht. Das ist ein klassisches Beispiel, wie man mit Sammeln von Daten, was ja nichts anderes ist, Sammeln von Daten von Kunden, von Lesern, mehr zu wissen, um dann die Produkte besser zu machen oder ganz andere Produkte zu machen oder ganz neue Services zu machen.
Da kommt aber direkt sozusagen die nächste Frage. Also das ist total, also großartiges Beispiel, total verständlich, aber wie nimmt man da seine Mitarbeiter, seine Leute mit? Ich meine, den Journalisten, den Chefredakteur, der genau glaubt zu wissen, dass das, was er so im, oder sie natürlich, im Bauchgefühl hat, nun die Welt besser macht, dem sagt man, komm, schieb dein Bauchgefühl beiseite, wir machen genau nur das, was der Leser will.
Ich hatte das Glück, einen großartigen Chefredakteur zu haben, der exakt so dachte und der das im Prinzip noch wesentlich weiter ausgebaut hat dann zum Schluss. Und was ich damals gemacht habe, weil das war ja eine relativ hoffnungslose Situation, auch auf Position Nummer 8 zu sein. Erstens mal war ich in diesen Redaktionen live ständig drin. Die Redaktion war voll. Ich musste auf so Abfalleimern sitzen, in die ich manchmal reingefallen sind, weil die so groß waren. Aber ich war so engagiert. Ich war so bei den Menschen. Und wir haben so viel Feedback auch bekommen und positive Ergebnisse bekommen, dass das eigentlich die größte Motivation war, auf dem Weg weiterzugehen. Was interessant war, dass die Konkurrenz dann immer uns gesagt hat, na ja, die werden keine Anzeigen bekommen, weil wenn die im Prinzip keine Artikel mehr schreiben, wo man, also wir hatten natürlich dann, die Menschen sind sehr interessiert an Tipps und Tricks, wie man also Windows verbessert, wenn man den PC bedient, wie man sich da verbessert. Und die haben natürlich weniger Interesse zu wissen, ob welcher der beste Drucker ist. Warum? Weil sie kaufen nur ein, zweimal im Leben oder vielleicht einmal im Jahr einen Drucker. Aber Tipps und Tricks zur Verbesserung ihres Lebens mit dem Computer, das interessiert sie immer. Das heißt also, wir haben diese Artikel eher weggelassen. Und da haben natürlich die Menschen dann gesagt, ja, die werden dann keine Werbekunden mehr haben und so, was vollkommener Unsinn war. Denn mir war klar, wenn ich die größte Reichweite habe in dem Mediensegment, dann kommt die Werbung von ganz alleine. Und so war es dann auch. Und die Menschen selber, die Mitarbeiter, was ich immer sage, ist wichtig, wir müssen den Mitarbeitern Verantwortung geben, Selbstorganisation, sie müssen agil sein, sie müssen einen Raum haben, sich in einem bestimmten Rahmen stark zu bewegen, dann kommt da selbst sehr viel Eigenmotivation dazu. Und diese Kombination aus Eigenmotivation, selbstverantwortlichen Handeln und dann transparente Ergebnisse bewegt die Menschen. Da braucht man nicht unbedingt immer wieder einen großen Macker, in Anführungszeichen, der ihnen erzählt, was sie machen sollen. Also ich sage Ihnen, die deutschen Unternehmen haben bessere Mitarbeiter, als die Unternehmer selbst denken.
Welche Rolle spielt bei diesem Beispiel und aber auch generell natürlich bei den 12 Strategien, um fit für die Zukunft zu werden, welche Rolle spielt eine Situation von Unsicherheit? Weil was Sie gerade beschrieben haben, ist ja, Sie sind Nummer 8 im Markt und der große Verleger sagt, wenn das so bleibt, ist sozusagen in einem Dreivierteljahr das Licht aus. Das ist ja sowohl für Mitarbeiter als auch für Führungskräfte erstmal da muss man sich bewegen. Da ist allen klar, wir müssen uns bewegen. Funktioniert dasselbe, worüber wir gerade gesprochen haben, funktioniert das auch für Unternehmen, für deutsche Unternehmen, denen es noch super gut geht, die Geld verdienen, die eben nicht sozusagen das baldige Ende vor Augen haben?
Naja, also es ist ja so, das ist ja immer alles relativ. Die Frage ist, wenn heute ein Unternehmen, wenn es dem sehr gut geht und wenn die Kunden zufrieden sind und das ganze Umfeld stimmt, muss das ja nicht zwangsläufig heißen, dass das auch in Zukunft so ist. Wir erleben ja immer wieder Krisen und ich sage jetzt mal hier die Umweltkrise und diese Themen, die Rettung der Natur, das ist ja jetzt eine Aufgabe, die betrifft alle. Das heißt also, alle Unternehmen müssen sich umstellen, weil natürlich die Kunden sich auch umstellen, weil die Kunden immer mehr sehen, dass sie ihr Leben verändern müssen und dass sie auch was dazu beitragen müssen, dass unsere Natur gesichert wird oder dass man gut in der Natur weiterleben kann. Und das, glaube ich, ist ein Motor, den man gemeinschaftlich bewegen muss. Und da ist natürlich auch wichtig, dass nur der Glaube an Technologie alleine zu wenig ist. Also ich bin ein großer Fan von Technologie und wenn ich immer wieder Diskussionen höre, ist natürlich Technologie ein extrem wichtiger Treiber, um diese ganzen Zukunftsthemen zu bewältigen. Aber es ist auch ein kulturelles und soziales Problem. Das heißt also, Sie müssen diese Komponenten Technologie, Kultur, kulturelle Themen und soziale Themen in einen Einklang bringen. Und die Menschen müssen kapieren, und zwar alle Menschen müssen mitgenommen werden, diese Riesentransformation hinzubekommen. Und das geht nur über Beteiligung, über selbst mitmachen, Partizipation, Begeisterung auslösen, incentivieren, dass Menschen dort mitgenommen werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und das gilt in Unternehmen auch. Es wird heute nach wie vor viel zu viel von oben aufgepresst und dann gehofft, dass das bis in die unteren Ebenen praktisch hineinsickert. Das ist ein, finde ich, furchtbar uraltes Prinzip oder Metapher, die ich da gerade gesagt habe, die heute nicht mehr zu halten ist, vor allen Dingen, wenn sie nachhaltige Wirkungen in Unternehmen und Gesellschaften haben wollen.
Sie haben die Nachhaltigkeit, also ist ganz oft schon angesprochen, und Klima und so weiter, die großen Themen, also ich sag mal die großen komplexen Themen unserer Zeit. Und ich habe das Gefühl, dass gerade diese Nachhaltigkeitsdiskussion, Klimadiskussion ein sehr gutes Beispiel für etwas ist, was wirklich schwierig ist. Und auf jeden, ich erkläre mal kurz, was ich damit meine. Gerade in dieser Klimafrage, die wirklich echt komplex ist, ne? Da gibt es eben keine einfache Antwort. Sind die üblichen Muster, die üblichen Argumentationsschienen Methoden der Komplexitätsreduktion? Also die Unternehmen sagen, lasst uns auf Technologie schauen, dann, weil der Bewusstseinswandel der Menschen, das geht sowieso nicht, ist zu komplex. Die andere sagen, lasst uns nicht auf Deutschland schauen, sondern lasst uns irgendwie international, weil Deutschland macht nur 2%, China macht 38% der Emissionen, ja, und so weiter. Lasst uns da hinschauen. Fridays for Future auf der anderen Seite sagt, ach komm, das, egal was die Chinesen, was die Inder machen, wir müssen also jeder aus seinem Blickwinkel reduziert Komplexität und hat damit halt so seine Argumente und im Endeffekt auch seine, wie soll ich sagen, seine Follower und seine Jünger. Aber das löst ja offensichtlich das Problem nicht. Also Frage zurück sozusagen auf die 12 Strategien. Wie geht man mit einer komplexen Welt um, die einfach immer vielleicht immer komplexer wird und nicht weniger komplex?
Naja, also ich glaube, was da wichtig ist, ist, dass man sich einigt auf eine bestimmte Faktenbasis. Und ich glaube, dass die Faktenbasis ja klar ist. Der CO2-Ausstoß muss deutlich reduziert werden. Wir müssen dieses 1,5-Grad-Ziel erreichen. Und ich glaube, dass da die Wissenschaft und eigentlich alle in irgendeiner Weise d'accord sind. Das Problem ist, dass jeder vor seiner eigenen Tür nicht kehrt, sondern immer Nebenkriegsschauplätze aufmacht. Und das führt natürlich vollkommen von dem Thema weg und vor allen Dingen von einer Aktivität. Denn Nebenkriegsschauplätze aufmachen hat nur den einen Sinn, dass man sich selber nicht bewegt. Und sagt, ja, also praktisch eine Komplexität aufbaut. Ne? Also wenn ich in dem Fall der PC-Welt jetzt nicht einfach, wenn wir da nicht gesagt hätten, wir fokussieren uns auf die Bedürfnisse der Leser und alles andere blenden wir aus, weil das ist der Core des ganzen Themas. Das ist der Key-Erfolg. wenn Leser unsere Zeitschrift oder unser digitales Produkt nicht wollen, nicht akzeptieren, nicht lesen wollen, dann kann ich unglaublich viel Marketinggeld ausgeben und allen Pipapo, es bringt à la longue nichts. Und hier ist es im Prinzip genau dasselbe. Wir müssen, die Fakten sind klar, die weiß jeder, aber jeder versucht, die Ausreden, nützt dann irgendwelche anderen Länder, nützt dann irgendwelche anderen Themen, sagt, wir können andere Technologien aufbauen. Letztendlich hält uns das ab von der Aktivität. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Und noch ein Thema, ich glaube, wir können bei Komplexitätsreduzierung von der Kybernetik lernen. Ich will da nicht auf alles da eingehen. Da gibt es einen Regelkreis. Die Beherrschung eines Systems setzt sich zusammen aus Steuerung und Regelung und wie man das beeinflusst, ähnlich eines Thermostats. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten, nur ich glaube, das Problem ist, die Menschen müssen die Fakten anerkennen, das wissen sie auch schon, nur die Folgen will keiner tragen. Und drum werden Nebenkriegsschauplätze aufgemacht, ein typisches Thema, was in vielen Unternehmen auch da ist und natürlich auch in der Politik da ist. Aber die Wissenschaft ist sich im Klaren darüber, es gibt da wenig abweichende Meinungen und jetzt muss man im Prinzip die Komplexität reduzieren, Nebenkriegsschauplätze abschaffen und ran an die Arbeit.
Ja, ich glaube, die meisten oder ganz viele jedenfalls haben einfach auch, also sie haben das vorhin selber gesagt, Angst davor. Ja, Angst davor. Sie sind in einem Gefühl.
Ja, aber ich glaube, das Problem ist auch, dass dadurch, und Sie wissen das, wenn im Prinzip den Menschen nicht klar mitgeteilt wird, was sind denn die Folgen dieses Themas? Also wir befinden uns alle in einer unglaublichen Wohlfühlgesellschaft. Aber es ist ja so, wir wissen es alle, wir ahnen es alle. Wir sind jetzt, unsere Generation ist verpflichtet, jetzt zu handeln. Und wir haben jetzt, die nächste Legislaturperiode werden 4 Jahre. Das ist verdammt wenig. Mögen es 8 Jahre sein. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Und ich denke, die Menschen müssen einfach auch akzeptieren, wie bei Corona auch, es gibt bestimmte Folgen und die müssen wir irgendwie gemeinschaftlich bewältigen. Ich glaube, Angst ist nur bewältigbar in dem Sinne, dass wir alle auf einem ähnlichen Stand sind und dann alle gestalten die Zukunft machen. Und da müssen wir im Prinzip alle Menschen mitnehmen und nicht ausschließen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, auch in Unternehmen. Wir müssen auch gerade die Kritiker mit einschließen. Und wir brauchen auch diese Kritiker. Ich habe das ja gesagt, beschrieben mit dem Hofnarren, der früher beim Hof der Einzige war im Prinzip, der den Mut hatte, dem König die Wahrheit zu sagen. Und wir müssen das gemeinschaftlich lösen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen die Leute incentivieren, dort teilzunehmen. Wir müssen ihnen aber auch sagen, und sie müssen auch selbst sehen, dass das unendliche Wachstum, was auch schon der Club of Rome in den 80er Jahren gesagt hat, dass es schwierig wird, dass Technologie da wirklich was dazu beitragen kann. Aber es wird nicht alles, die Technologie wird nicht alles lösen, sondern wir Menschen müssen unser Verhalten ändern, wenn wir langfristig überlebensfähig sein wollen.
Ja, also sagen wir mal zu Wachstum, was ich immer zu Wachstum sage, ich finde, Wachstum ist ja einer der grundlegenden Prozesse des Erdballs, ja, da entsteht etwas, es wächst und dann vergeht es. Was das Problem aus meiner Sicht an diesem nimmer endenden Wachstum ist oder an diesen Vorstellungen ist, dass nichts zwischendurch mal vergeht, ja, ich rede gar nicht von Tod oder so, aber ich sage das so immer neu an. Also wir müssen an einer bestimmten Stelle, wenn wir schön gewachsen sind, dann müssen wir neu anfangen, an einer anderen Stelle mit, was weiß ich, anderen Unternehmen, anderen Geschäftsmodellen, anderen Technologien vielleicht, und dann kann man wieder wachsen, ja. Wachstum ist ja nicht für Ewigkeiten vorbei oder so, aber ja.
Sie haben vollkommen recht, es gibt natürlich unterschiedliche Arten von Wachstum. Es gibt das quantitative Wachstum, was, ich sage jetzt mal, natürlich über die Zeit schwierig wird. Es gibt ein qualitatives Wachstum, das ist, glaube ich, eigentlich das, was anzustreben ist, also ein Wachstum, ein nachhaltiges Wachstum in Anführungszeichen, was uns unser Überleben sichert. Denn es ist ja klar, alles Wachstum muss im Prinzip durch Energie, wächst durch Energie. Und wenn das fossil einfach nicht mehr machbar ist, weil das die Umwelt zu stark belastet und die Natur, muss es eben anders gehen. Aber genauso wie Sie sagen, da muss mutig so viel verändert werden, dass wir in ein neues Wachstum überhaupt reinkommen können. Diese Basis muss jetzt geschaffen werden mit unglaublich vielen Entscheidungen, mit mutigen Entscheidungen, die auch manchen Menschen wehtun werden, die man dann aber sozial absichern muss, damit die Menschen mitgenommen werden. Und es muss viel mehr Debatten geben über diesen Weg. Da ist vollkommen richtig.
Und diesen Mut und dieses Hofnarrentum sozusagen, was Sie beschreiben, in der Managementsprache, beschreiben Sie das als Prozessmusterwechsel. Also der Tipp sozusagen an die Manager, Prozessmuster. Das Wort Prozessmusterwechsel ist ein bisschen, das müssen Sie erklären. Was meinen Sie?
Naja, das kommt von dem Professor Kruse aus Bremen, einen Menschen, den ich sehr, sehr schätze. Und der hat es damit mal dokumentiert, wie damals das beim Hochsprung. Ich weiß nicht, ob Sie sind ja auch sportlich sehr, sehr aktiv. Man hat ja früher, ist man ja im Prinzip über die Stange gerollt, in Anführungszeichen. Oder erst mal gesprungen am Anfang. Das weiß ich noch, in meinem Schulunterricht bin ich ein großer Mensch. Und dann bin ich da so drüber gesprungen. Da habe ich dann irgendwie 1,30 geschafft.
Das war der Scherensprung wahrscheinlich. So mit einem Bein zuerst, ja, und dann so, das andere. Ja.
Genau. Und dann gab es diesen Sprung, wo man im Prinzip über die Stange gerollt ist.
Der hieß bei uns Wälzer. Ja.
Ja, genau. Und dann hat irgendeiner gesagt, ja, also da schaffen wir eine bestimmte Höhe. Aber wie schaffen wir es eigentlich, in ganz neue Höhen zu kommen? Ja, und dann hat man eben damals diesen Anlauf geschafft, wo man dann mit dem Rücken zur Stange im Prinzip über die Stange fliegt quasi. Und das war im Prinzip dieser ganz bekannte Prozessmusterwechsel. Also einfach ein Infragestellen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig für Unternehmen, die heute ja überwiegend, also Legacy-Unternehmen sind, also nicht Startups oder Unternehmen, die neu entstehen, dass man, obwohl es einem gut geht, viele Dinge in Frage stellt, permanent in Frage stellt, und mit den Mitarbeitern in einer Diskussion ist und insofern auch Zweifel zulässt, Fehler zulässt, aber bitte nicht ständig die Fehler wiederholt, aber insofern ein Vertrauen und ein Selbstvertrauen in sich selbst, ich sage jetzt mal, hineinlegt und dadurch auch festigt. Denn nur Menschen, die ein gewisses Selbstvertrauen haben, eine Selbstsicherheit haben, haben natürlich auch wesentlich weniger Angst, die Zukunft zu bewältigen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt also, wenn wir alle Menschen mitnehmen wollen auf dem Weg hin zu einer Zukunft, zu einer guten, besseren Zukunft, dann müssen wir daran arbeiten, dass die Menschen ein gutes Gefühl, ein selbstsicheres Gefühl haben, dass jeder von ihnen eine gute Zukunft hat. Und dazu brauchen wir wesentlich höhere Bildungsanstrengungen. Da brauchen wir sicherlich, da muss die Gesellschaft resilienter werden. Sie muss mehr zusammenstehen gemeinsam, damit wir zum Schluss das auch lösen können. Ja. Jeder allein wird das nicht lösen können und jeder allein mit seinen Ängsten alleingelassen ist sehr kontraproduktiv. Und ich glaube, dass wir sehr viel Geld nicht nur in den Wandel der Wirtschaft und letztendlich hineinstecken müssen, sondern auch genau in dieses kulturelle, menschliche bei uns, damit wir diesen Wandel schaffen.
Ja, zur Resilienz kommen wir gleich noch. Ich möchte noch mal kurz bei diesem Hochsprungbeispiel bleiben, weil das ja jeder kennt, beziehungsweise es gibt auch andere Beispiele aus dem Sport. Also wenn man sich Skispringen anschaut, die sind erst parallel gesprungen eine ganze Zeit und dann kam so ein Schwede, ich glaube Bocklöw oder so hieß der, der Froschspringer, der dann mit dem V-Stil oder im Skilanglauf auch erst parallel und dann wurde Skating irgendwann erfunden. Aber all das sind doch Beispiele dafür, wo ein Mensch erstmal vorangegangen ist, von den anderen überhaupt nicht akzeptiert wurde, sogar schlecht bewertet und so weiter. Der war wirklich einsam sozusagen, ja. Und erst viel, viel später kamen die anderen hinterher. Ist das nicht ein Widerspruch zu dem anderen, was Sie sagten, wir müssen alle mitnehmen und so weiter? Also hätte der Erste, der da irgendwie in diesem Rückenstil über die Hochsprunglatte gesprungen ist, hätte der erst alle anderen Hochspringer befragt, der wäre nie auf diese Weise darüber gesprungen. Oder?
Nein, ich glaube, Sie haben schon recht. Also Vordenker sind natürlich immer wichtig und die sorgen im Prinzip immer für diesen Next Step. Und Vordenker sind auch meistens Menschen, die eine emotionale Fähigkeit haben, Menschen dann zu überzeugen. Und wenn ich über Mitnehmen rede, dann denke ich natürlich genau über diesen Prozess nach. Das heißt also, wenn es jemanden gibt oder wenn wir der Meinung sind, wir müssen irgendwie von A nach B, dann muss es, und wenn es da auch Menschen gibt, die Vorreiter sind, die sehr wichtig sind, dann müssen wir irgendwie schauen, dass wir dann diese Menschen emotional einbinden, mitmachen lassen, auffordern zu partizipieren. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Das wird heute noch viel zu wenig gemacht. Es wird zu wenig eingefordert von den Menschen, dass sie sich beteiligen sollen. Denn nur Menschen, die sich beteiligen an Prozessen, an Entscheidungen, an politischen Prozessen, werden zum Schluss auch hinter den Prozessen stehen. Also werden dann auch einverstanden damit sein. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber klar ist, dass es Menschen braucht, die durchaus Vordenker sind, und eine Vision haben, die andere vielleicht noch nicht haben. Das ist sicherlich richtig.
Ich komme gleich nochmal zurück auf das Buch. Ich möchte mal eine persönliche Frage einstreuen, sozusagen, die man auch nicht jeden Tag hört, aber vielleicht öffnet uns das nochmal ein schönes Thema. In Ihrem Leben, an welchem Punkt, und zwar egal, ob jetzt die Karriere in der als Medienmanager, als Topmanager oder in China oder wo auch immer, oder im Privatleben, in Ihrem Leben, an welchem Punkt haben Sie sich der Zukunft am nächsten gefühlt? Also hatten Sie das Gefühl, Mensch, jetzt bin ich wirklich richtig dran, jetzt mache ich irgendwas, was Zukunft gestaltet?
Naja, also bei mir ist ja das ein permanenter Prozess gewesen, diese Transformation, gerade in dem Medienbereich, weil der Medienbereich ja als erster unter den veränderten Nutzungsverhalten der User und der Leser war. Und insofern weiß ich nicht, ob ich das jetzt irgendwie an einem Punkt wahrnehmen kann, sondern das ist eine permanente, konsequente, konstante Reise gewesen der Unruhe und der Unrast und der Kampf um eine gute Zukunft und um eine gute Lösung, um Einführung vollkommen neuer Businessmodelle, neuer Themen, damit man und das Alte auch abzugeben. Also ich weiß gar nicht, ob ich das festmachen kann an bestimmten Themen, was natürlich wichtig ist, wenn Sie, und das wissen Sie selber, wenn Sie heute in der Welt rumkommen, in China oder nach Indien oder nach Singapur oder auch nach Amerika fahren, dann kriegen Sie natürlich vollkommen andere Ideen. Und da gibt es sehr tolle Unternehmen, die letztendlich in vielen Bereichen die Zukunft schon vorausdenken. Und ich denke mir immer dann, wenn man diese Companies besucht hat, war man natürlich ganz nahe an der Zukunft oder an dem. Aber das Problem ist ja nicht so sehr, diese Zukunft zu haben, sondern diesen Gap dann zu schließen zwischen der blutigen Realität und der Zukunftsvision. Und da ist immer das Problem, was ich feststelle, auch bei den Technologen. Die Technologen sprechen sehr viel von der Zukunft. Aber dann, wenn ich hier wieder überlege, wie die Realität ist, Das heißt also, wie die Bandbreiten in München sind, wie die PC, wie komplex die PC-Nutzung oder selbst eine lausige App ist, dann muss ich sagen, dann scheitern wir oftmals an der Realität. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir dieses Gap, das sich da auftut, dass wir das immer wieder sehen und dass wir dann aber auch das schließen. Und viele Menschen sehen, dass Politiker, Wissenschaftler und Menschen, die vordenken, sehr viel darüber reden, über die Zukunft, aber dieses Gap nicht schließen. Und dann gibt es eben diese Divergenz zwischen den Menschen, die real in Deutschland leben, und dann diese, ja, wie soll ich sagen, high thinking society, die träumt und die vielleicht das eine oder andere real macht. Aber wir müssen ja diese Lücke zwischen den Menschen, die das, was die, dass die high technology society sagt, und das, was die Menschen wirklich bewegt, das muss ja im Einklang gebracht werden.
Ja. An der Stelle streue ich mal etwas ein, was damit zu tun hat, sozusagen, mit dem im Einklang bringen. Ich mache immer so in meinem Podcast so eine, im Fernsehen würde man sagen, Schnellfragerunde. Also ich habe drei Begriffe nacheinander. Ja. Und die Bitte wäre sozusagen, einfach eine Assoziation zu machen. Und das, wo wir gerade bei diesem Thema sind, der erste Begriff, den ich mir hier notiert habe in meinen Vorbereitungen, der heißt Ampelkoalition.
Ja, das ist ein komplexes System von unterschiedlichen Parteien. Aber was ich sehe, ist, da gibt es eine Vision. Und diese Vision trägt hoffentlich die Ampelkoalition zu einem langfristigen Projekt. Meine Hoffnung ist nur, dass in den tatsächlichen Koalitionsverhandlungen dann wirklich auch diese Vision erkennbar ist und auch durch klare Aktivitäten dann eben auch aufgezeigt wird, wie dieses Gap zwischen Vision und Realität dann de facto auch wirklich erlebbar gemacht wird.
Zweiter Begriff heißt Europa.
Europa ist leider viel zu unterschätzt, allerdings dadurch, dass auch hier ein wirklicher Visionär fehlt oder Visionärin fehlt. Das ist schade. Macron hat da mal angefangen. Wir haben ihn leider dort zurechtgewiesen. Es gibt niemanden, der in persona eigentlich den Mut hat, Europa deutlich weiterzuentwickeln. Also auch mit vollkommen neuen Strukturen, vollkommen neu denken. Und das müsste man eigentlich zusammen mit den europäischen Staaten und den Völkern, also man müsste quasi einen Bürgerausschuss europaweit einführen, der im Prinzip ein gemeinsames Europa entwickelt und deutlich größere Fortschritte macht dort. Es ist wirklich schade, was da passiert.
Nun kennen Sie sich auch in China gut aus und USA also ja, die lange IDG-Zeit, die war ja sehr, 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 sehr international. Mhm. Aus diesem Blick und da reden wir über Daten und all diese Sachen, aus diesem Blick wird ja oft gesagt, naja, Europa hat eigentlich gar keine Chance. Also selbst wenn wir jetzt eine Identität irgendwie finden würden, aber mein Gott, gegen 1,4 Milliarden Chinesen und die Daten, die da produzieren, was sollen wir da für eine Chance haben? Was sagen Sie?
Ja, also ich glaube, also was ich natürlich sehe, ist, was mir nicht Angst macht, aber was wirklich ein Problem ist, ist diese starke Polarisierung zwischen Amerika und China, ist meines Erachtens sehr problematisch. Das geht zurück natürlich auf Trump, aber auch schon vorher. Und natürlich basiert das auf dem Thema, dass China einfach auf dem Weg ist, mit Amerika zumindest gleichzuziehen oder auch wirtschaftlich stärker zu werden. Und was ich weiß von den Amerikanern ist, dass die das auf alle Fälle versuchen, dass das nicht passiert. Diese Polarisierung, denke ich, ist aber, und zwar auch zweier Systeme, die natürlich schon unterschiedlich zu einem europäischen, ich sage jetzt mal, sehr echt demokratischen System sind. Denn ich sage jetzt mal, wir haben ja alle erlebt, was in Amerika da so vorgeht. Und das würde ich sagen, da müsste man auch mal schauen, wie man den Demokratiebegriff in Amerika, der Wiege der Demokratie, vielleicht mal neu denkt. Und einem relativ totalitären Staat wie China, dass da Europa natürlich schon eine neue Form von politischer, wirtschaftlicher Gestaltung, sozialer Gestaltung übernehmen kann und auch durchaus technologischer Gestaltung übernehmen kann. Also die Stärke von Europa ist die Vielfältigkeit, die Diversität, aber natürlich die Schwäche ist auch, dass es eben entscheidungsschwach ist, keine Visionen hat und eben die Strukturen viel zu langsam sind. Mhm. Aber ich glaube, in dieser Polarität zwischen Amerika und China hätte Europa eine durchaus gute Chance. Aber wie gesagt, das geht nur mit einem gemeinschaftlichen Agieren und das sehe ich zurzeit leider in vielen Bereichen nicht.
Mein dritter Begriff ist was völlig anderes, hat nichts mit Weltpolitik zu tun, sondern der dritte Begriff ist Familie.
Ja, Familie, das ist ein ganz interessanter Punkt. Ich habe ja hier viele Artikel zurzeit gelesen zum Thema Metaverse und wie die Virtual Reality in der Zukunft uns vereinnahmen wird und wie wir alle im Prinzip in einen virtuellen Raum kommen und wie wir dort agieren werden. Da wird es faszinierende Themen geben, die man sich jetzt noch gar nicht vorstellen kann, mit unglaublichen Effizienzen und auch Möglichkeiten, Komplexität so zu reduzieren, dass daraus wirklich was Tolles entstehen wird. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wird die Realität mit der Virtualität vermischt. Und das ist natürlich auch gefährlich. Sodass ich glaube, eine Familie, ich sage jetzt mal ein Hort der Familie und Natur, ich würde jetzt mal sagen, Familie und Natur passt irgendwie zusammen. Ein natürliches Rückzugs- und Erholungsgebiet sein wird, für all den virtuellen Wahnsinn, der um uns wabbert und labbert in irgendeiner Weise. Also ich glaube, Familie und Natur und das Wohnen, die Heimat wird ein wichtiger Ankerpunkt sein. Vor allen Dingen, je mehr wir in die Zukunft schauen, damit die Menschen einen gewissen Halt haben, der sehr wichtig ist, um in einer Welt, die sich sehr agil und schnell bewegt, in irgendeiner Weise zurechtzukommen.
Jetzt haben wir, wenn Sie gerade das Metaverse sozusagen ansprechen und Sie haben diese Transformation der Medienindustrie so lange begleitet. Also wenn ich mir das vorstelle, dass da was da möglicherweise in den nächsten 10 Jahren passiert, wenn die Facebooks dieser Welt sozusagen und die Microsoft, wie sie alle heißen, da in das Metaverse rennen sozusagen, dann ist ja für die deutsche Medienindustrie das ist ja nochmal ein kompletter Wechsel, ja. Warum, also ich, das ist jetzt eine komische Frage, aber Sie kennen sich so gut aus in der deutschen Medienindustrie. Warum machen das schon wieder die Amerikaner? Warum machen nicht wir das? Warum rennen wir da wieder hinterher?
Naja, es gibt viele Argumente. Also ein Argument ist natürlich einfach das Geld und die Finanzierung, die hier einfach, wie wir wissen, in Europa und vor allen Dingen in Deutschland auch gar nicht so gegeben ist. Das andere Thema, also das ist ein wichtiger Punkt, da muss man einfach fair sein. Da ist Amerika ein anderer Markt, da ist China ein anderer Markt, da steht ganz anderes Potenzial dahinter. Die Europa als ein Markt hätte vielleicht Chancen, aber wir haben ja nun in Europa sehr viele Märkte mit unterschiedlichen Sprachen. Das ist ja das. Da müssten die Rahmenbedingungen ganz neu geschaffen werden, um gegen diese großen Gebilde wirklich zu bestehen. Und das andere Thema ist natürlich, was ich in meinem Buch auch zu dem Thema Plattformökonomie geschrieben habe, ist, dass man bereit sein muss als Unternehmen zugunsten einer größeren Vision auch bestimmte Dinge aufzugeben, um sich an einer Plattform, die eine größere Vision hat, sich zu beteiligen, muss man dann vielleicht auch seine eigene Identität verändern oder sogar auch aufgeben, um was Größeren Platz zu machen. Und da wird in der Medienindustrie heute diskutiert, ob man beispielsweise einen gemeinsamen Vertrieb macht oder eine gemeinsame Werbevermarktung. Das ist alles Peanuts. Das hätte man schon längst machen können. Aber das Thema ist, wie bietet man den Usern, den Menschen eine Plattform an, in der im Prinzip der Mensch dann auch alles machen kann. Ich sage jetzt mal so Plattformen wie WeChat in China, wo sie vom Bezahlen über ins Kino gehen, über Chatten, über was weiß ich alles machen können, Informationen holen können, Videos anschauen können, alles. Das suchen die Menschen. Einfache Plattform, einfache Lösung. Aber da muss im Hintergrund, müssen die Unternehmen und die Branchen zusammenarbeiten. Also erstmal eine Branche insgesamt zusammenarbeiten und dann branchenübergreifend, denn es ist ein interdisziplinäres Thema. Es sind immer noch heute viel zu viele Unternehmen, die sagen, sie können es alleine lösen. Nein, es ist nicht mal die Branche kann es teilweise lösen, weil die einzelnen Branchen in einer Plattformökonomie müssen die Branchen zusammenarbeiten, weil man das Know-how der einzelnen Branchen auch braucht. Und das verstehen die meisten Menschen nicht. Und ich glaube, dass da ein guter Ansatzpunkt wäre. Aber das würde heißen, dass es das Unternehmen an ihren Identitäten arbeiten. Und das ist ein großer, großer Change-Prozess.
Ja, ja, ja. Jetzt habe ich vorhin versprochen, über ein Wort noch zu reden, was Sie vorhin genannt haben. Und ich habe gesagt, das machen wir später. Das ist das Wort Resilienz. Und zum Wort Resilienz ist in Ihrem Buch ein ganz interessantes, also haben Sie einen ganz interessanten Tipp, nämlich wir sollen uns den Löwenzahn zum Vorbild nehmen, was ich noch nie gehört habe, was echt ein interessanter Tipp ist. Aber können Sie das erklären, was Sie damit meinen?
Naja, der Löwenzahn ist ja ein ständiger Unruhestifter. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie haben zu Hause einen schönen Rasen, ne? Und dieser Löwenzahn, der macht Ihnen den Rasen ständig kaputt. Und der dadurch, dass diese Pusteblume, wenn der Löwenzahn da ausgeblüht ist, da kommt der Wind und bläst diese ganzen Samen in diese Wiese. Und am liebsten würden Sie über den Löwenzahn vielleicht irgendwas stulpen, weil damit diese Samen da nicht wegfliegen. Und das Problem ist, dass dadurch, durch diese Pusten, im Prinzip automatisch dieser Löwenzahn über diese wunderschöne Brise geht und dann im Prinzip diese Wiese, da sind lauter Löwenzähne drin. Nun kann man sagen, das ist ja auch eine schöne Wiese mit Löwenzähnen. Also das ist die eine Möglichkeit. Insofern ist die Frage, akzeptiert man den Löwenzahn praktisch in der Wiese und sagt ja, das ist eine neue Definition, das ist jetzt eine schöne Wiese mit Löwenzahn, oder ärgert man sich die ganze Zeit, dass dieser blöde Löwenzahn jetzt auf dieser grünen Wiese ist und die ganze grüne Wiese versaut hat. Also man muss auch manchmal einfach Dinge akzeptieren und Veränderungen einfach hinnehmen. Und ich glaube, das ist auch die Stärke dieses Themas Resilienz. Und da kommen wir wieder zu dem Thema, man muss selber stark sein, man muss ein Selbstvertrauen haben, um überhaupt Änderungen zuzulassen und auch zu akzeptieren. Und das ist oftmals nicht da. Darum habe ich in meinem Buch auch bewusst einfach angefangen, dass man über sich selbst erstmal nachdenkt, wenn man über Change-Prozesse in Familie, in Wirtschaft und in anderen Bereichen nachdenkt.
Ganz großartige Strategien. 12 Strategien für nachhaltigen Unternehmenserfolg in diesem Buch. Ich sage nochmal, wie es heißt. Fit für die Zukunft. Und in den Shownotes hier verlinken wir es natürlich. Also große Empfehlung für jeden reinzuschauen, für jede Führungskraft. Und egal, ob diese Führungskraft nun Führungskraft im Unternehmen oder in der Familie oder wo auch immer Führungskraft ist, ist auf jeden Fall für jeden etwas dabei. Ein letzter Punkt, der in den Rezensionen Union. Ich habe mir natürlich ein bisschen angeschaut, ja, was sagen die Journalisten darüber? Und ein Punkt, der immer ganz hochgeholt wird in diesen Rezensionen, heißt, sie hätten geschrieben, und das stimmt auch, Frauen sind die besseren Führungskräfte. Was manchmal, wenn ich die Rezensionen von Männern gelesen, also von Journalisten gelesen habe, glaube ich, so in den Zwischenzeilen so einen kleinen so einen Dämpfer rausgelesen zu haben, um Gottes Willen, was mache ich denn jetzt hier, wenn die anderen, die Frauen sozusagen, die Besseren sind. Was meinen Sie? Welche Erfahrungen haben Sie mit Frauen als Führungskräften und welchen Tipp können Sie Männern geben, damit irgendwie sinnvoll umzugehen?
Naja, also das hat ja auch damit was zu tun, dass man Andersartigkeit im Prinzip auch irgendwie akzeptiert. Und wir wissen ja, dass Frauen eine, und das habe ich sehr stark erlebt in meiner letzten sehr stark internationalen Tätigkeit, wo ich 50% Frauen in der Führungsriege hatte und 50% Männer, dass die einfach ganz neue Aspekte und Denken hineinbringen. Also auch, wie man Probleme löst, wie man Prozesse anders macht, wie man mit Menschen redet, kommuniziert, damit man zum Schluss auch die Veränderung hinbringt. Und es gibt heute ja Untersuchungen, die durchaus zeigen, und ich habe ja auch eine zitiert, dass eben Frauen da durchaus eine deutlich bessere Voraussetzung haben wie Männer, weil Männer eben sehr oft in einer sehr alten, tradierten Form handeln. Wobei ich immer sagen muss, das kann man nicht verallgemeinern. Es gibt auch sehr viele Männer, die sehr fortschrittlich und flexibel, intuitiv und mit einer Empathie Dinge bewegen. Aber Frauen haben da durchaus ihre Stärke.
Absolut. Absolut. Okay, jetzt habe ich nur noch eine Abschlussfrage und die geht wieder an Sie persönlich, auch eine Frage, die man nicht aller Tage hört. Wenn wir reden über die Zukunft, wenn es Zeitreisen gäbe, wenn Zeitreisen möglich wären, wohin, in welche Zeit würden Sie gern mal reisen? Also es kann auch Vergangenheit sein natürlich, ja. Aber was würde Sie interessieren und warum?
Puh, das ist eine schwierige Antwort. Ich bin eigentlich mehr ein Mensch der Realität und der näheren Zukunft, weil ich finde immer spannend, diese Themen, die überschaubar sind, die sind schwierig genug, um sie zu lösen, geschweige denn irgendwelche Fernreisen in die Zukunft. Ich habe mir da ehrlich gesagt weniger Gedanken gemacht.
Ja, ja.
Vielleicht noch ein Thema zu den Frauen, ja? Was nochmal wichtig ist, was mein Rat ist, dass Männer wirklich den Mut haben, Frauen, die wirklich Karriere machen wollen und die auch in den Unternehmen ja sehr, sehr stark vorhanden sind, einfach ihnen die Stärke gibt und die Kraft gibt, auch ihren Job machen zu können. Und das heißt auch, dass man Voraussetzungen zulässt, dass auch Frauen mit Familie letztendlich auch in einem Job sehr erfolgreich sein können. Und das muss man immer wieder sehen. Das ist anders wie bei den Männern. Frauen brauchen eine andere Struktur, brauchen ein anderes Umfeld, damit sie letztendlich sowohl Familie als auch den Job in Einklang bringen zu können. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich glaube, das wird dann auch die Männerwelt dazu bringen, auch einiges zu verändern in ihrem Verhalten. So wie heute die Koalitionsverhandlungen eben von 8 bis 18 Uhr gehen und nicht wie die Koalitionsverhandlungen vor 4 Jahren bis in die Nacht oder auch in die Morgenstunden gehen. Das sind so Beispiele, die man einfach auch die man in diesen Unternehmen deutlich stärker denken muss. Und da sind die Männer gefordert.
Absolut, absolut.
Das war mir nochmal wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Also nochmal der Hinweis: tolles Buch, fit für die Zukunft, überall zu kaufen, wo man Bücher kaufen kann, lohnt sich wirklich für all diejenigen, die denen Zukunft wichtig ist und denen, die eine eigene Verantwortung für Zukunft übernehmen wollen. Und das ist hoffentlich jeder und jede, die und der diesen Zukunftsmacher-Podcast hier hört. So. Wir haben schon über eine Stunde gesprochen. Ich schaue gerade auf die Uhr. Wir sind am Ende angelangt. Ich muss mich ganz sehr bedanken, ganz herzlichen Dank, Jörg von Heimburg. Ganz wichtige Strategien, ganz wichtige Empfehlungen, um Zukunft nicht nur zu denken, nicht nur zu visionieren, sondern tatsächlich Zukunft in unser reales Leben zu bringen. War ganz großartig, über die Zukunft zu sprechen. Und wir sprechen sowieso öfter. Ich weiß nicht, vielleicht weiß der eine oder andere, dass wir eine engere Beziehung haben und öfter darüber sprechen und ich sowieso ganz viel von Ihnen lernen darf. Insofern herzlichen Dank für das Gespräch, herzlichen Dank auch für alle anderen Gespräche und die da noch kommen werden.
Danke, immer sehr gerne.
Wünsche uns beiden eine große Zukunft. Dankeschön.
Tschüss, danke.
Danke dir fürs Zuhören im Podcast Zukunft entdecken, entwickeln, erreichen. Wenn ich dich inspirieren konnte, dann teile es gern mit deinen Freunden und mit deiner Familie. Mehr Infos zu deiner Zukunft, wie man sein bestmögliches Zukunftsbild entwickelt und wie man es erreicht, findest du in meinem Blog unter jansky.de. Und dort habe ich dir auch noch ein kleines Geschenk für deine Zukunft hinterlegt. Hole es dir gleich ab unter jansky.de/Geschenk. Bis zum nächsten Mal und auf eine großartige Zukunft.